Wir starten einmal ganz allgemein. Kann man Ihrer Meinung nach Glück definieren?
Ja, ich glaube, man kann Glück definieren. Und ich würde Glück definieren als einen Index quasi, wo man sagt, dass es auch um den eigenen Selbstwert geht. Mal den Mut zu scheitern, also sich anderen Menschen zu zeigen. Und das Dritte habe ich jetzt vergessen. Aber das Interessante, warum ich glaube, dass es ein Index ist, denn wenn eines von den dreien wegfällt, dann ist es mal Null und alles mal Null ist Null. Also wenn entweder der Selbstwert weg ist, der Mut zu scheitern. Was war denn das Dritte? Karin, hast du das vielleicht im Kopf? Du hilfst mir immer. Vielleicht die Liebe? Ja, also es geht, ich glaube, es geht beim Glück nicht so sehr um die Freude, nicht so sehr um das gute Leben, sondern einfach um was Sinnvolles. Man kann auch glücklich sein, wenn man jemanden retten muss und sich dafür aufgeben muss. Oder man kann auch glücklich sein, eine schwierige Aufgabe zu machen und das trotzdem was mies ist für die eigene Situation. Aber wenn etwas sinnvoll ist, dann denke ich, dann ist es Glück.
Ja. Okay. Dann, ich habe ja schon erzählt, es ist ein Projekt von Studierenden für Studierende.
Ja.
Und Sie haben ja auch einmal in einem anderen Interview gesagt, Sie haben lange überlegt, was Sie studieren wollen oder was Sie beruflich machen wollen. Was würden Sie jemandem raten, der in der gleichen Situation ist? Welche Gedankengänge sollte derjenige sich vornehmen?
Sie meinen heutzutage, ob man...
Ja, ich weiß nicht, ist das allgemein gültig oder von Generation zu Generation?
Was ich mir damals gedacht habe, oder wie?
Vielleicht kann man es
also, heute. Ich habe mir damals gedacht, Psychologie ist gut für mich, weil ich Menschen helfen kann und weil ich, wenn ich im Rollstuhl sitze, im Spital arbeiten kann und weil ich mich da mit Menschen beschäftige. Heute denke ich mir, es wäre egal, was ich studiert hätte. Ich glaube, das, was ich mache, könnte ich als Jurist genauso wie als Mediziner, genauso wie als Historiker oder in jedem anderen Fach. Oder als Filmemacher oder als... Wobei als Filmemacher weiß ich nicht, ob ich die Kamera, ob ich das halten könnte oder nicht. Aber ansonsten, heute würde ich mich nicht mehr so einschränken. Früher habe ich geglaubt, Psychologie ist das Einzige, wo ich mich bewähren kann, wenn man so will.
Ja. Okay, konkret, welche Fragen könnte oder sollte man sich stellen in der Situation, wie man zu dem kommt, was man eventuell später macht?
Konkret, welche Fragen? Was liegt einem und wo tut man sich leicht beim Lernen? Und das würde ich sagen, dann studieren. Früher habe ich mir eben gedacht, habe ich nicht so darauf geachtet, wo tue ich mir leicht, sondern was möchte ich machen. Heute würde ich viel mehr darauf achten, wo tue ich mir eigentlich leicht und das dann einfach mehr dran glauben. Das, wo ich mir leicht tue, das ist das Richtige, da kann ich dann auch gut werden oder besser werden.
Und in Situationen, vielleicht auch beim Lernen, auch in anderen Situationen, wo Sie sich schwer getan haben, woraus haben Sie Ihre Kraft geschöpft?
Eigentlich immer nur aus der Hoffnung auf die Liebe. Also beim Studieren, ich kann mich erinnern, ich glaube einmal sogar habe ich mich versucht zu verlieben, damit ich nicht zu müde bin. Auch jetzt in was komplett Unrealistisches, in was komplett, also in eine Frau, die überhaupt nicht für mich ein Interesse gezeigt hat. Aber ich habe gewusst, das hält mich munter, das gibt mir auch Kraft. Weil dieses Hinsetzen, ich hatte so ein Symptom, ich habe mich hingesetzt vor das Buch und dann bin ich so wie eingeschlafen und dann ist der Kopf da gelegen und dann, ich habe immer was finden müssen, um mich munter zu halten und das war's dann.
Interessant, werde ich vielleicht auch mal probieren. wenn wir schon bei der Liebe sind, in Ihren Büchern geht es auch oft um die Liebe oder Partnersuche. Sie selber haben gesagt, es war für Sie nie schwer, Frauen kennenzulernen, aber die richtige zu finden war dann doch nicht ganz so einfach. Und ja. Sie haben Ihre Frau ja online kennengelernt und haben Sie das erste Mal über Skype gesehen. Und heutzutage sind ja Apps wie Tinder und Co. allgegenwärtig. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Hat das noch was mit dem vorher genannten Glück zu tun, ob man jemanden findet, oder ist es dadurch sehr kalkulierbar geworden?
Das sind mehrere Fragen. Also Zunächst mal, ich glaube, dass für mich das Schwierige an dieser Internetplattform war die, fast würde ich sagen, die Verlockung. Ich habe meine Frau kennengelernt und dann habe ich gleich mit ihr telefoniert und dann hat es eine Woche gedauert, bis ich sie wieder gesehen habe. Also nicht wieder, sondern bis ich sie zum ersten Mal, bis ich sie getroffen habe. Aber das Schwierige ist fast, nicht nochmal ins Internet zu gehen und nicht nochmal schauen, nicht nochmal. Vielleicht hat jemand schon vorher Zeit, ne? So. Und das ist so eine irrsinnige Verlockung, sich zu denken, ah, okay, die hat am Freitag Zeit, naja, dann nehme ich eben den, der am Dienstag oder die, die am Dienstag schon Zeit hat oder am Mittwoch. Und das macht eine Beziehung schon sehr austauschbar am Anfang, weil man glaubt, ja, man. Ist ja eh egal, ich kenne die eh noch nicht. Ja. Ich hatte das große Glück, es haben mir schon ein paar geschrieben, aber ich bin jetzt nicht der große Schreiber, auch wenn ich Bücher schreibe, aber es fällt mir schwer, seitenlange E-Mails zu schreiben. Und ich glaube auch, das große Glück meiner jetzigen Frau war, dass sie überhaupt nicht viel geschrieben hat, sondern nur, ja, probier mal, Telefonnummer. Also quasi 4, 5 kurze E-Mails und dann war es das. Und alle anderen, die vielleicht auch nett geschrieben haben, aber mehr als eine halbe Seite, das habe ich gar nicht gelesen. Mir gedacht, okay, brauche ich nicht, danke. Also man lernt schon auch übers Internet die Person kennen. Man merkt schon, wer beschäftigt sich viel mit sich, wer möchte einfach nur schreiben oder wer möchte wirklich einen Kontakt haben. Und ich habe mir halt damals gedacht, die wirklich einen Kontakt haben möchte, die schreibt nicht viel. Und das war auch so.
Okay, dann bleiben wir beim Thema neue Medien. Da wird ja auch Schönheit und jegliche Art von Körperkult durch diese Netzwerke so präsent wie nie gemacht. Und machen sich diese Entwicklungen speziell jetzt auch bei Ihren Patienten bemerkbar? Wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie zum Beispiel Jugendlichen, die sich aufgrund von dem Bild, was auf Instagram und so weiter präsentiert wird, kann man damit umgehen als junger Mensch besser?
Naja, also Sie sprechen da eine Welt an, die ich nicht verstehe. Ich bekomme mit, dass man, also auch ich möchte nicht ganz ungepflegt hier sitzen. Also ich glaube, so Attraktivität ist schon etwas Wichtiges und ich versuche mich ja auch nach meinen Werten anzuziehen oder nach meinen Werten jetzt auch zu frisieren, auch wenn mir das nicht immer gelingt. Also mit dem Haargel oder so, da hilft mir dann die Karin manchmal sogar im Büro, oder Karin, gell? Wenn ich irgendwie ganz schlimm ausschaue. Also das Aussehen ist schon wichtig bis zu einem gewissen Grad. Aber man darf sich nicht davon abhängig machen. Und was ich nicht verstehe, ist gerade bei dieser Internetwelt, was diese Abhängigkeit davon ist. Also ich glaube, ich habe auch ein Instagram. Profil und ich habe, glaube ich, auch ein Facebook, auch wenn ich dort nicht viel hineinstelle, aber da würde ich gar nicht darauf achten, wie ich aussehe, weil ich nicht verstehe. Also ich wüsste jetzt nicht, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine andere Reaktion bekomme, wenn ich was anderes anhätte als jetzt. Ich bemerke das, wenn ich ausgehe. Als Student habe ich, was habe ich gehabt, so eine zum Beispiel von der Fremdenlegion, so eine Jacke, so eine Militärjacke. Und da bemerke ich schon, da reagieren die Leute anders. Ich habe sie nicht mehr, aber da haben die Leute anders reagiert, als wenn man im Sakko da sitzt. Das wird man anders angeschaut. Im Internet bemerke ich das nicht. Ja. Ob es wichtig ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich bemerke, die jungen Leute nehmen das sehr wichtig. Mich erschreckt das nur. Ich kann es auch nicht. Also ich habe einen Sohn, der beschäftigt sich auch damit, der bekommt dann in einer Woche, ich glaube da war er gerade 13, da haben wir ihm verboten, oder 12, da war er 12, da haben wir ihm verboten, dass er das mitnimmt auf so einen Kurs, da hat er so einen Zirkuskurs machen müssen und hat das Handy zu Hause gelassen. Und dann am Ende dieser Woche hat er, glaube ich, 700 Nachrichten bekommen. Also ich kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen, dass die so gern liest, diese Generation. Man hört immer, die ist so lesefaul, Aber allein, was da hin und her geschrieben wird, so viel möchte ich dann auch nicht lesen im Internet. Ja. Also es wundert mich, da lese ich lieber ein Buch, anstatt 700 Nachrichten zu lesen. Das muss man mal, geschweige denn zu beantworten. Ja.
Okay. Eng verbunden mit aktuellen Schönheitsidealen ist ja auch der Fitnesstrend. Sich körperlich fit zu halten ist natürlich gesund, aber was kann man machen, wenn es einem seelisch trotzdem schlecht geht? Kann man seine Seele auch trainieren?
Ich denke, man kann nicht nur den Körper trainieren, man kann, entweder man trainiert die Seele mit oder nicht mit. Und wenn man den Körper trainiert aufgrund eines niedrigen Selbstwertes, dann vergisst man halt leider auf die Seele, weil man ja was kompensiert. An sich wäre es super, dieses gesunde Leben, wenn das die Jugendlichen wirklich machen würden, dann wäre das ja toll, viele, wenn die trainieren. Aber ich bekomme eher das Gegenteil mit, viele sitzen länger am Handy, als sie trainieren. Also es ist jetzt, glaube ich, aus gesundheitlicher Sicht das Gegenteil zu beobachten, dass man nämlich vergisst, sich zu bewegen, vergisst auch andere Kontakte zu haben. Als Psychologe muss ich schon sagen, was das Internet nicht ersetzen kann, ist die körperliche Kommunikation. Also man weiß jetzt, dass eigentlich nur 7% der Kommunikation das gesprochene Wort sind oder das geschriebene Wort. Das heißt, je mehr man sich mit dem Internet auseinandersetzt, umso mehr vergisst man auf die restlichen 93%. Und ich glaube, spätestens, wenn man ein Kind haben möchte, muss man das Handy weglegen. Also dieser Trend ist nicht anders zu machen. Ja, ich würde sogar sagen, so eine gewisse Zeit, wenn man sich die nimmt als Paar, wo das Handy keine Rolle spielt, das merkt man. Das wäre schon gut, wenn man sowas hätte, weil ich glaube, dass auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation, da entsteht ja zwischen zwei Menschen eine Spannung. Und wenn einer immer am Handy ist und die Spannung dann ins Handy gibt und mit den Leuten die Spannung tauscht, die dort vorherrscht, dann muss das einen Einfluss auf die Beziehung haben. Einen negativen Einfluss. Ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wie werde ich, dass ein Mensch mit dem Ende der Pubertät frei in seinen Entscheidungen wird. Schränkt die Gesellschaft einen aber nicht gerade dann ein, wenn die Jugend vorbei ist und der Ernst des Lebens beginnt?
Das ist eine gute Frage. Ja, die schränkt frei. Also die Gesellschaft, die schränkt mehr oder weniger ein, da haben Sie recht. Das, was aber wegfällt, ist diese wirklich existenzielle Abhängigkeit von Mutter und Vater. Das heißt, mit Freiheit meine ich dann nicht, dass man nicht das machen soll, was die Gesellschaft vorgibt, sondern dass man sich dann auch Nein sagen traut zu Mama, dass man sich dann auch Nein sagen traut zu den Ärzten oder auch Nein sagen traut zu Lehrern, zu wem auch immer. Ich darf vielleicht auch ein ganz kurzes Beispiel geben, aber wir haben jetzt meine Frau ist jetzt mit dem vierten Kind, zum vierten Mal schwanger gewesen, und zum ersten Mal haben wir am Land einen Frauenarzt besucht, und der wollte einfach alle Untersuchungen so durchmachen, wie er das gern gehabt hätte. Und bei einer Untersuchung hat meine Frau gesagt, nein, das findet sie nicht notwendig, das möchte sie nicht machen. Und der hat sie dann über eine Stunde bearbeitet und hat dann danach gesagt, sie sind die erste Frau, die sich weigert. Ja. Und dort gehen ja auch nicht wenig Frauen zu dem hin. Also es ist schon, das denke ich, was die heutige Jugend, was die wirklich lernen muss, ist Nein zu sagen. Auch Nein zu einem Arzt, wenn der was sehen möchte. Dass man sagt, nein, das zeige ich Ihnen nicht. Und danke. Und da braucht man wirklich Mut. Ja. Also meine Frau ist jetzt 38. Und das hat sie wirklich, die hat eine Stunde dem quasi widerstanden und gesagt, nein, mache ich nicht, nein, mache ich nicht, nein, mache ich nicht. Und diese Freiheit meine ich nur, dass wir uns wirklich auch trauen müssen, diese Freiheit zu nehmen. Solange man 17 ist oder 16 ist oder 15, geht man ja dann noch eventuell mit der Mama zum Arzt oder sogar mit der Freundin oder mit dem Papa. Also da sagt man nicht nein. Und wenn man Nein sagt, kriegt die Mama eins drauf vom Arzt. Ja. Und dass diese Freiheit, die sollten wir viel, viel mehr nutzen, dieses Nein sagen, nein, nein, mache ich nicht. Wenn ich das so richtig mitbekomme, dann ist die jetzige Form, Nein zu sagen, eh das Internet. Wenn man also, bekomme nicht sehr viel mit, aber was ich so in der Zeitung lese, wenn man was von einem Hotel möchte und wenn der das nicht einem gibt, dann wird das gepostet, dann ist das Nein eben über die große Gesellschaft. Aber es ist kein 1-zu-1-Kampf mehr. Darf ich einen Schluck trinken, bitte? Dann, danke, ja. Passen die Antworten eh oder hätten Sie sich was anderes vorgestellt?
Ich hoffe, die Fragen passen. Haben Sie einen anderen Zugang zu Privatpatienten als zu Patienten im AKH beziehungsweise zu Patienten, die körperlich unversehrt sind?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin vielleicht sogar zu den Patienten, die ins AKH kommen, ein bisschen toleranter, weil im Spital, im AKH, ist doch ein wirklich körperlicher Leidensdruck auch da, wo man als Psychologe nicht auf die Uhr schauen darf und sagen, ich habe nur jetzt Zeit leider. Und in der Privatpraxis muss man halt auf die Uhr schauen, weil dann danach jemand anderer kommt und dann kann ich nicht sagen, macht nichts, ich nehme eine Stunde länger Zeit, sondern da habe ich nur eine Stunde. Aber ansonsten ist es genau gleich. Es sind auch interessanterweise die gleichen Probleme. Am Anfang habe ich mir gedacht, dass das schwierig wird für mich, aber die körperliche Versehrtheit, Menschen, die zu mir kommen, haben genau dieselben Probleme mit ihrem Körper wie die, die wirklich schwer körperlich krank sind. Das sind dieselben Sorgen.
Okay, vielleicht brauche ich dann die nächste Frage gar nicht stellen, aber vielleicht kann
Ja,
man sie anders
bitte.
betreffen. Ich frage
Ja.
trotzdem, wenn Sie jetzt Ihre Ausgangssituation mit der von körperlich unversehrten Menschen vergleichen, welche sich darüber beschweren, wie unfair die Welt doch nicht ist und mit über ihre Luxusprobleme jammern, was empfinden Sie da?
Also es gibt keine Luxusprobleme. Von auf der Gefühlsebene die Gefühle, es gibt ja nur Grundgefühle, sagen wir 6 oder 7 Grundgefühle von Freude, Angst, Trauer, Wut, Aggression, obwohl Wut und Aggression. Dann haben wir noch Eifersucht, aber das ist kein separates Gefühl. Und dann den Selbstwert, einen hohen oder einen niedrigen. Und wenn jemand zu mir kommt, selbst wenn der mit einem Luxusproblem, mit einem sogenannten beginnt, so muss ich ja als Psychologe trotzdem darauf achten, welches Gefühl steckt denn dahinter und was wurmt den denn dann wirklich? Und es ist die Sorge über die zweite Zehe genauso existenziell wie die Sorge über einen amputierten Fuß. Dasselbe Gefühl steckt dahinter. Ich kenne sogar mittlerweile 2 Frauen, die, oder 3, also 3 als Patienten und eine schon vorher als Nicht-Patientin, die hatten zum Beispiel Probleme mit ihrer zweiten Zehe, wo die zweite Zehe, die ist ja angeblich immer ein bisschen länger als die große Zehe, als die erste Zehe. Und bei diesen Frauen war die zweite Zehe immer kürzer. Die eine Frau, die hat sich sogar vor ihrem Mann nie ausgezogen. Und die hat geheiratet und dann ein halbes Jahr später aufgrund dessen sich auch scheiden lassen. Also das ist auch ein existenzieller Grund. Kann ich nicht sagen, die zweite Zehe ist jetzt weniger wichtig, wenn es um das Gefühl geht. Ich bin ja als Psychologe für die Gefühle da und nicht für die Zehe.
Das ist ein super Übergang, als könnten Sie meine Gedanken lesen. Sie haben
Ja,
gerade
okay,
von Wut und Hass gesprochen. Sie
ja.
schreiben in Ihrem aktuellen Buch, dass jedes Gefühl richtig ist.
Ja.
Wie weit würden Sie diesen Gedanken auslegen, wenn man an aktuelle Probleme wie Hate Speech denkt? Würden Sie wirklich sagen, dass Wut und Hass richtig sein können?
Hate Speech, ich weiß nicht genau, was das ist,
Zum Beispiel,
aber
wenn man sich öffentlich über jemanden aufregt und dann folgen viele Kommentare dergleichen. Also es hat halt wieder mit Internet zu tun, kann man vielleicht auch auf die Realität auslegen, dass man sich einfach online über jemanden beschwert, den niedermacht.
okay. Also was ich meine, wenn ich sage, ein Gefühl ist immer richtig, dann heißt das nicht, dass jetzt das Niederschlagen eines Menschen oder das... Ich unterscheide zwischen Aggression und aggressivem Verhalten. Aggression als Gefühl, würde ich sagen, ist immer richtig, aggressives Verhalten mit Sicherheit nicht. Wenn ich sage jetzt, früher hat der liebe Gott, war früher in der Wissenschaft vertreten, bis zur Zeit der Aufklärung, und da hat es geheißen, alles was ist, naja, der liebe Gott hat sich schon was dabei gedacht. Heute dürfen wir anders denken, heute sagen wir, es geht um die Natur. Und wenn ich sage, die Natur ist, die Natur macht keine Fehler, dann ist auch ein Gefühl wie Aggression ein richtiges Gefühl. Auch ein Gefühl wie Scham kann richtig sein, Schuldgefühl. Ist nur die Frage, wann brauche ich das Gefühl, wann hole ich mir das Gefühl als Mensch? Wenn ich jetzt zum Beispiel als 40-jähriger Mann ein Schuldgefühl hat, sagen wir, meine Mutter ruft mich an und sagt, Georg, kommst du essen? Und ich habe ein Schuldgefühl abzusagen und sage, ja, Mama, ich komme und lasse meine Frau und meine Kinder zu Hause sitzen. Aufgrund dieses Schuldgefühls, dann würde ich sagen, das fühlt sich so schlecht an, dass das Gefühl auch richtig ist. Es ist nämlich tatsächlich falsch, Schuld in diesem Moment. In diesem Moment brauche ich die Schuld nicht. Das wäre also komisch, wenn sich das gut anfühlen würde. Mit der Aggression ist genauso. Fühlt sich nicht gut, Aggression. Fühlt sich nicht gut an. Deswegen ist es auch wichtig zu schauen, was fühlt sich gut an. Wenn es sich nicht gut anfühlt, vielleicht kann ich das lassen, vielleicht kann ich das verändern. Es ist auch eine Depression als Krankheit, ein Gefühl, das richtig ist, auf eine Situation bezogen. Es ist nur die Frage, wenn ich es nicht schaffe, die Situation zu ändern, dann muss die Depression kommen. Und es ist gesünder, eine Depression zu haben, als selbst irgendwas verändern zu wollen, für manche Leute eben. Aber deswegen ist es nicht schlecht, das Gefühl. Oder nicht falsch, sagen wir so. Viele Leute, zum Beispiel, wenn jemand eine Depression hat oder eine Angststörung, wenn jetzt jemand zu mir kommt, sagen wir eine Frau, und die hat eine Angststörung, weil sie ihr Mann schlecht behandelt oder bedroht, dann ist aus meiner Sicht heraus nicht das Problem das Gefühl der Angst, sondern das ist richtig, sondern nur die Frage, wie kann sie die Beziehung ändern? So war das gemeint. Also gerade so eine Hate-Posting, oder wie haben Sie das
Ja,
genannt?
kann
Hate
man
Speech,
Begriff, ja.
glaube ich, zeigt schon, dass es ein Problem des Menschen ist, der das tatsächlich macht und nicht, dass die Sache per se schlecht ist.
Letzte Frage wird noch ein bisschen philosophisch zum Schluss.
Ja.
Sie schreiben auch, dass das Ziel automatisch mit Glück verbunden wird. Wenn also das Ziel der Weg ist, sollte dann auch der Weg mit dem Glück verbunden sein.
Genau, der Weg sollte schon mit dem Glück verbunden sein. Ja, das ist gerade, wenn man studiert, dass man sich wirklich auch denkt, ah, okay, jetzt ist meine Aufgabe, hier zu sitzen und vor dem Buch zu leiden, damit das, was da drin steht, in den Kopf hineinkommt. Da haben Sie recht, das ist auch ein Glück. Auch wenn das nicht lustig ist, das Glück des Leidens mit dem Buch. Ja.
Okay,
Ja.
und ganz persönlich noch, was ist Ihre Inspirationsquelle?
Meine
Ja.
Inspirationsquelle. Also ich habe versucht, Motivation so zu definieren, dass ich was damit anfangen kann. Also für mich ist Motivation die Energie, sich zu zeigen. Und meine Inspirationsquelle ist dann eigentlich die Liebe. Wobei das nicht nur die Liebe ist jetzt zu meiner Frau oder zu meiner Familie, sondern auch die Liebe zu dem, was ich tue, die Liebe zu Patienten auch dann, fast zu diesem Schicksal der anderen Menschen, damit auch vorsichtig umzugehen. Und das gibt mir dann auch die Kraft, dass ich das so mache. Es hat mich auch gewundert, als Student war ich dann oft müde natürlich, habe ich in der Nacht gelernt und am Tag geschlafen. Derzeit schlafe ich weniger als Student. Und ich glaube, das geht nur, weil ich eben diese Motivation habe, mich auch zu zeigen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass manche das gar nicht sehen oder hören wollen.
Das wären meine Fragen. Wollen Sie noch irgendwas ergänzen?
Nein, viel Erfolg.